Wir sind als Gemeinde mit den Geboten beschäftigt. Manche sagen auch, es seien Angebote. Es ist vielleicht ein bisschen zu schwach formuliert, wenn man diese Variante wählt. Es sind die Lebensanweisungen des Gottes, der uns liebt. Und wenn wir sie einmal übersetzen, Peter Ebert hat das ja schon ein bisschen angerissen, die nächste Folie bitte, dann lautet das so, nach Luther, du sollst nicht töten. So kennen wir das, haben wir wahrscheinlich im Unterricht früher mal gelernt, du sollst nicht töten. Wörtlich übersetzt, du als Individuum mordest, Klammer auf, als vorsätzliche Tat nicht. Du mordest nicht. Ihr merkt, in der hebräischen Sprache liegt schon ganz viel Differenzierung. Das ist nicht so platt, wie man das aufs Erste annehmen könnte. Lo tirzach wäre dann die hebräische Originalversion, da ist es super kurz. Lo tirzach. Du mordest nicht. Ja, wenn man das so anschaut, könnte man sagen oder denken, einfaches Thema heute Morgen, denn es betrifft mich ja gar nicht. Ich habe noch niemand umgebracht und beabsichtige das in Zukunft auch nicht. Wenn mich jemand fragt, ob ich Gewalt gut finde, dann bin ich ganz schnell mit einem Nein zur Hand. Und eigentlich bin ich ein einigermaßen geduldiger und nicht aggressiver Typ, so denke ich still in mich rein. Aber Moment, war da nicht neulich eine Situation, wo ich einem den Hals umdrehen hätte wollen? Nur in Gedanken natürlich. Und da kann ja die Fantasie regelrecht Flügel bekommen. Seit Gott da mit seiner Taschenlampe draufgeleuchtet hat, weiß ich, ich bin ein Mörder. Wenn ich die Worte von Jesus richtig verstehe, dann sitzen hier heute Morgen ein Stall voll Mördern. Es ist gelogen, wenn ich mich für einen zutiefst gewaltfreien Menschen halte. Als Jesus die Gebote erklärt, ist das handwerkliche Töten gar nicht sein Thema. Er spricht tatsächlich von den Gedanken und von den Gefühlen, die da drin sind. Und spätestens da wird klar, jeder Mensch ist fähig zu Mord und Totschlag, reibungslos realisierbar in Gefühlen und Gedanken. Wer dafür blind ist, unterschätzt die Zerstörungskraft in sich. Dass im letzten Jahrhundert, das Neue ist noch ganz frisch, um die 80 Millionen Menschen durch Krieg und Unrechtssysteme umgekommen sind, geht auch auf das Konto der kleinen Spießbürger, zu denen leider auch Christen gehören. Christen, die in ihrem Herzen ethnische Vorurteile, Nationalismus, Hass, Überheblichkeit, Feigheit, Einseitigkeit zulassen und damit den Akteuren des Todes die Macht geben. An dieser Stelle realistisch zu sein, bedeutet wahrnehmen und zugeben, dass Tötungsimpulse nicht nur bei Diktatoren, Killern und Terroristen zu finden sind. In guten Zeiten spürt man es nicht. Die Mörderimpulse sind wie terroristische Schläfer. Aber sie sind da. Sie werden durch Krisensituationen geweckt. Und über Nacht können brave Bürger Dinge tun, wo sie selbst und andere sich wundern. Denk doch nur an deine Gedanken und Gefühle letztes Mal, als dein Kind 5-mal in der Nacht wie wahnsinnig heulte und es partout nicht zu beruhigen war. Seine Jünger hat Jesus im Blick und die Möglichkeit moralischer Selbsttäuschung. Ich aber sage euch, so sagt er, schon wer seinen Bruder oder seine Schwester mit zornigen Gefühlen anschaut, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester sagt, du Idiot, du tickst ja nicht richtig, der gehört vor das oberste Gericht. Und wer seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Nichtsnutz, übersetzt, es wäre besser, dich gäb's gar nicht. Der gehört nach den Worten von Jesus in die Hölle. Wir sollen also nicht übereinander zu Gericht sitzen. Das ist schon wie Mord. Oh weia, arme Christuskirche. Oh weia. Abwertung, Zorn und Hass sind die leisen Wurzeln des Mordens. Und Gott toleriert sie nicht. Ich weiß, das ist radikal. Das ist ungeheuer radikal. Jesus konzentriert sich auf das böse Motiv, nicht erst die Tat. Und rein juristische Korrektheit genügt ihm nicht. Das ist ja das, wo wir uns immer drin sonnen und sagen, ich hab's noch nie gemacht. Und er sagt, ich guck in dich rein. Du lebst in einer Selbsttäuschung. Dich unterscheidet gar nicht so viel von dem, der es gemacht hat. Es geht um mehr als Vermeidung und juristische Korrektheit. Übrigens, bereits im Alten Testament kann man die Sätze lesen oder den Satz lesen, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Also gar nichts Neues, was Jesus da erzählt. Das stand schon im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 17. Und wenn wir das positiv formulieren, dann kommen wir zu dem überwältigenden Satz, das, was Gott möchte, ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und manche übersetzen, lieben wie dich selbst. Und da fängt ja das Problem schon an. Ich liebe mich ja gar nicht. Deswegen, die richtige Übersetzung des Satzes heißt, du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du. Und dann ist es geerdet. Also du musst gar nicht erst bei dir selber anfangen zu suchen. Er ist wie du. Respektiere ihn. Er hat ein Lebensrecht. Er darf auf dieser Erde sein, genau wie du auch. Du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du. Und Leben in Übereinstimmung mit Gott ist einer ganz tiefen Erhaltungsethik verpflichtet. Leben erhalten, Leben retten, Leben heilsam begleiten. Das könnte man mit dem vergleichen, was ein guter Arzt macht. Der erhält auch. Und der stellt auch wieder her. Gott möchte, und das als Lebensberufung zu begreifen, das macht einen Unterschied. Gott möchte, dass ich erhaltend und wiederherstellend tätig bin in allen Bereichen des Lebens. Na, mal kurz nachdenken. Gott möchte, dass du erhaltend und wiederherstellend tätig bist in allen Bereichen des Lebens. Stell dir mal vor, was das für eine Revolution bedeutet. Und weil das elementar ist, kann die Bibel sagen, niemand kann eine Beziehung zu Gott haben, wenn er von Hass, Vergeltung und Wut bestimmt ist. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten hassen. Und ich erinnere nur ganz kurz an das Vaterunser, wo wir es oft genug wiederholt haben, gesagt haben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sollen also, das ist die positive Absicht, aus dem Geist der Vergebung heraus handeln und nicht aus Rache, Bosheit, Verachtung. Nun ist der biblische Realismus im Blick auf Christen schon bemerkenswert. Wenn es beispielsweise im Neuen Testament, im Brief an die Epheser, Kapitel 4, wer es nachlesen möchte, 26, 29 und 31 heißt, wenn ihr in Zorn geratet, wohlgemerkt, das ist von Christen die Rede, wenn ihr in Zorn geratet, passt auf, dass da nichts zwischen euch und Gott kommt. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurer Wut untergehen. Hört auf, über andere Leute negativ zu quatschen. Weg mit aller Verbitterung, mit Ausrasten, Wutanfall und jeder Art von Rumlästern. Legt jede verachtende Gesinnung ab. Hoppla. Das wäre toll. Wenn jemand wissen möchte, was Christsein ausmacht, dann sage ich, hey, das da. Nicht fromm rumlabern, sondern verachtende Gesinnung ablegen. Das ist das bei mir immer weniger gibt. Es ist uns bewusst geworden, dass es Tötungspotenzial auch bei Christenmenschen geben kann. Sonst würde der Apostel Paulus nicht so deutlich schreiben. Und im Übrigen schaut doch einfach auf euren Erfahrungsschatz. Kennst du die Technik auch, mit Blicken, mit Worten, mit Haltungen verletzende Pfeile abzuschießen? Durch Nicht-Anschauen kannst du jemanden auch verletzen. Bang! Der sitzt, der hat es gemerkt. Ich verachte ihn. Ich missachte ihn. Ich gehe an ihm vorbei, der Trottel. Und können wir andere eben nicht mit Gleichgültigkeit so stark bestrafen, dass es richtig wehtut? Als wären sie tot. Das sechste Gebot ist für uns. Für uns, die wir hier und heute ganz friedlich zum Gottesdienst gekommen sind. Das sechste Gebot hat es in sich. Bisschen konkreter vielleicht noch. Ist es nicht so, dass wir uns an so viele Dinge gewöhnen? Wir sind Kinder unserer Zeit und was man so erzählt, was man so denkt, was man so meint, meinen wir am Ende auch. Und wenn wir ganz genau hingucken, können wir uns an vielen Stellen gar nicht mehr als Verteidiger des Lebens bezeichnen. Wenn etwa pro Jahr in diesem Land Tausende von Babys im Bauch der Mutter ohne triftige Gründe getötet werden, wie sollen wir das nennen? Geburtenregelung etwa? Das trifft es nicht. Es passt auch nicht, wenn wir dem Herrn des Lebens und der Liebe verpflichtet sind und uns Filme reinziehen, die Leben verachten. Passt nicht. Es passt auch nicht, wenn wir sagen, Gott liebt diese Welt, aber in unserem Verhalten rücksichtslos sind. Es passt nicht, wenn wir Menschen im Mittelmeer ersaufen lassen. Es passt nicht, wenn wir dem Herrn des Lebens verpflichtet sind und Waffenexporte in Krisenregionen. Geht uns irgendwo vorbei. Es passt nicht, wenn der Jesusfisch auf deinem Auto bappt und du fährst wie der Teufel. Gefährdest dich und andere. Das sechste Gebot ist ein heißes Gebot, ich sag's euch. Und jetzt können wir noch kurz über die Fragen nachdenken. Ja, was bedeutet das denn? Fordert das sechste Gebot den Pazifismus? Das ist angedeutet. Gerade in täuferischer Tradition, also bei den Baptisten, gibt es diese Ansicht, der absolute Pazifismus sei die einzig christliche Option. Aber das genaue Lesen und Übersetzen zeigt schon eine Differenzierung. Da heißt es eben, du mordest nicht. Dabei geht es um durch Gier und Rache motiviertes Töten. Ganz klar gebietet das Neue Testament allen Soldaten. Kann man nachlesen, auch bei Johannes. Nehmt keine persönliche Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, sondern überlasst Gott das Gericht. Ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selbst will vergelten. Viele junge Christen müssen sich oder mussten sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob sie einen Dienst in der Armee machen möchten. Ich habe damals, so ähnlich wie der Peter Ewert, als 18-Jähriger viel zu jung, gerade frisch den Pampers entstiegen, gesagt, ich verweigere den Wehrdienst mit Verhandlungen und so. Das damals gegrillt werden, war da noch üblich. Brust unter Überzeugung, würden Sie, wenn und so, eine Waffe? Nein, würde ich nicht. Ja, würden Sie beten? Ja, würde ich. Ich hätte eine zweite Verhandlung machen müssen. Später dann. Deutlich später. Weil ich diese Position nicht mehr einnehmen kann. Selbstverständlich würde ich, wenn ich es könnte, meine Kinder und meine Frau verteidigen. Und ich würde nicht nur beten. Ich würde auch zuschlagen. Und wenn ich eine Waffe hätte, würde ich schießen. Tötungsabsicht muss gar nicht sein. Aber ich würde nicht nur dastehen und zugucken. Ich sage das mal ganz so offen und persönlich. Christen müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Denn die gleiche Frage entsteht ja auch beim Thema Polizei. Soldaten schützen wie auch die Polizei das Recht und die Ordnung. Die einen nach außen, die anderen nach innen. Wir sprechen jetzt mal von dem Staat, in dem wir leben dürfen. Die Obrigkeit braucht das Schwert, so wird in der Bibel übersetzt, und sie darf als Ordnungsmacht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes Gewalt anwenden, um das Böse im Zaum zu halten. Es ist legitim, wenn der Staat das Böse mit Machtmitteln einschränkt. Und es ist unrealistisch, würde man davon ausgehen, das Böse sei einfach wegtherapierbar. Wir leben in einer nicht mehr heilen Welt und ohne den Einsatz von Gewalt würde das Chaos überborden. Also in neutestamentlicher Zeit Soldaten, römische Soldaten, zu Johannes, dem Täufer, kamen, um ein Leben in Reinheit zu führen, da hat er ihnen nicht gesagt, sie müssten jetzt ihr Schwert abliefern. Gib's her, leg's da noch auf den Haufen. Er hat ihnen gesagt, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Die Frage also nach dem Dienst in einer Verteidigungsarmee können aus meiner Sicht Christen nicht einfach mit einer Wehrdienstverweigerung beantworten. Was ist mit dem anderen großen Thema, wenn ein Mensch Gewalt gegen sich selbst richtet? Suizid nennen wir das. Grundsätzlich sagen wir, das Verfügungsrecht über das Leben steht allein Gott zu. Das Gebot Gottes erlaubt diese Handlung an sich selbst nicht. Gott hat unwiderrufliche Hoheitsrechte. Wir gehören uns nicht selbst. Und deshalb verfügen wir auch nicht letztlich über das Leben. Wer sich tötet, greift in Gottes ausschließliches Verfügungsrecht ein. Aber was ist, wenn die Lage aussichtslos wird? Es ist doch verständlich, wenn man in verzweifelter Lage nach Lösungen sucht. Wer will verurteilen, wenn Jochen Klepper mit seiner Familie in den Tod ging, weil die Nazis vor der Tür standen und seine Familie auseinandergerissen und in den Tod gejagt hätten? Er hat sich mit Frau und Kind in die Küche vor den Gasherd gelegt. An der Wand das Bild des Christus, der mit ausgebreiteten Armen dasteht. Wer will verurteilen? Wer kann nicht nachvollziehen, dass Menschen nach schweren Traumata, nach den Folgen eines Unfalls oder anderen ausweglosen Situationen so tiefe Verzweiflung empfinden, dass ihnen der Tod als Erlösung erscheint? Niemand. Niemand sollte sich hinstellen und dann verurteilen. Und was ist mit Euthanasie? Sterbehilfe? Anspruchsvolles Thema. Würde wahrscheinlich 2-3 Stunden nicht reichen, um das einigermaßen auszuleuchten. Sehr anspruchsvoll, weil da die Grenzen leicht verschwimmen. Wo beginnt unnötige Lebensverlängerung? Wo muss die Würde des Menschen im Sterben gewahrt werden? Wo geht es hauptsächlich um Geld oder Bequemlichkeit? Ganz unterschiedliche Annäherungsweisen an dieses Thema. Und unsere moderne Medizin macht es ziemlich komplex, damit umzugehen. Wir wissen, dass in anderen Ländern die Fragen etwas weiter definiert werden. In der Schweiz kann man sich der Organisation Exit anschließen und dann organisieren, wie man sterben möchte. In Deutschland wird aktuell darüber diskutiert und Deutschland tut sich wegen seiner Geschichte mit diesem Thema entsprechend schwer. Wenn man dort erlebt hat, was es bedeutet, wenn ein anderer, wenn der Staat entscheidet, ob ein Leben lebenswert oder nicht mehr lebenswert ist. Ich bin froh, in diesem Land zu leben. Ich bin froh, dass wir uns so gründlich mit den Fragen auseinandersetzen und an diesen Stellen ringen. Und selbst wenn wir jetzt für uns sagen, ich möchte gar nicht so politisch sein, jeder, der Christsein ernst nimmt, muss politisch sein. Wir können das sechste Gebot nicht hören und sagen, das ist nur für den Privatbereich. Völliger Unsinn. Das geht gar nicht. Wir sind mit in diese Dinge hineingenommen und wir müssen für uns selber eines Tages entscheiden, wie, was, wo. Ich habe meine ersten Jahrzehnte als Pastor in der Schweiz zugebracht und nicht schlecht gestaunt, als mir die Krankenschwester sagte, bei einem sterbenskranken Patienten, Krebs im fortgeschrittenen Stadium, wir geben dem Patienten jetzt nichts mehr über die Sonde. Wisst ihr, was das bedeutet? Der verhungert. Ich war entsetzt, habe gedacht, das geht gar nicht. Bis mich meine Frau, die selbst Krankenschwester ist, aufgeklärt hat und hat gesagt, verhungern ist ein schöner Tod. Verdursten ist schlimm. Und dann habe ich angefangen, die Dinge anders anzuschauen und mir zu überlegen, ja, und was wäre denn, wenn man diesem Mann, von dem man weiß, das ist eine Frage von Wochen, jetzt noch und noch und noch lebenserhaltenden Push geben würde. Ist denn das die richtige Option? Ich habe gemerkt, wie schweizerische Krankenhäuser, schweizerisches Personal an dieser Frage anders denkt. Das wäre in Deutschland heute noch völlig unmöglich. Der Arzt würde verklagt wegen unterlassener Hilfeleistung. Lassen wir es bei ganz vielen Fragen, ich weiß, das können wir heute Morgen nicht abschließend behandeln, aber ich würde mich auch freuen, wenn unter Christen mal angefangen würde, nachzudenken. Und wenn man nach dem Gottesdienst darüber diskutieren würde und kontrovers diskutieren würde und sage, ich denke so, man kann es auch so sehen, und dann wären wir am Leben. Die Erfahrungen menschlichen Lebens können unbegreiflich sein. Der Kummer so stark, dass der Mut zum Weiterleben verschwindet. Jesus weiß das. Wenn er die Worte spricht, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott, dann ist es mitten in das tiefste Leid dieser Welt hineingesprochen, mitten in die ausweglosesten Situationen. Vertraut auf mich, im Haus meines Vaters bereite ich euch den Platz. Und jetzt in der Situation bin ich bei dir. Das kann vor tödlichen Kurzschlüssen bewahren, kann Trost und Stärke geben, den Weg weiterzugehen. Und ganz viele haben das für sich empfangen und erlebt, dass sie im Angesicht von 1000 Fragen, von Leid und Verzweiflung, ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Viele haben sich im Psalm 73 wiedergefunden, wo die wundervollen Worte stehen, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost. Wunderbar, wenn das passiert. Durch Krisen haben viele, viele, viele Menschen eine neue Sicht und starken Trost bekommen. Und ich bin überzeugt, dass eine christliche Gemeinde unendlich wertvollen Dienst zur Lebensermutigung und Lebensertüchtigung leistet. Der Menschen mutiger nach Haus gehen lässt, als man in die Kirche gekommen ist. Wer würde das bezahlen wollen? Was das die Krankenkasse an Geld spart. Die persönliche und generelle Marschrichtung für Christen lautet ganz einfach. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Niemals, niemals können Christen Selbstmordattentäter oder Terroristen sein. Als Vorbild kommt mir Martin Luther King in den Sinn, der bei den Rassenkrawallen in den USA der 60er Jahre seine Anhänger lehrte, wenn Blut fließen muss, dann unseres und nicht das unserer Feinde. da zeigt sich, dass es beim sechsten Gebot nicht um weltfremde Romantik geht, sondern um letzte Verantwortung, um letzten Respekt und letzte Würde. Halten wir fest, auf allen Ebenen des privaten und öffentlichen Lebens sollen Christen Friedensstifter sein. Das ist eine riesige Aufgabe. Und das kann nicht nur passiv sein, das muss offensiv verfolgt werden. Gewaltsame Auseinandersetzungen im Überschwang nationaler oder rassistischer Gefühle. Ich erschrecke, wie oft ich das in den Nachrichten sehe. Kein Christ kann das akzeptieren. Meinen Studenten sage ich immer, Nationalismus ist ein Stück Dämonie. Gucken Sie sich mit so großen Augen an. Was ist denn da schlimm, wenn ich schwarz-rot-goldenes T-Shirt trage? Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist Nationalismus, wenn du glaubst, du seist besser als andere. Wenn du glaubst, du könntest wegen dieser Fahne andere verachten. Es gibt dir das Recht, auf andere runterzugucken. Das ist das Problem. Wir müssen es offensiv verfolgen. Auch ein Beispiel für mich, das ich achte, danke, bewundere, Jimmy Carter. Der Mann, der an der Stelle Dinge gemacht und gesagt und getan hat, die wir längst vergessen haben, weil derzeit ein ganz anderer Mann zwitschert. Halten wir fest, jeder Bedrohung menschlichen Lebens setzt Gott eine Grenze. Er ist der Heilige, der Schöpfer. Niemand hat das Recht, über Sein oder Nichtsein eines Menschen durch mörderische Gedanken und Taten zu bestimmen. Weil Gott der Herr und Schöpfer und Liebhaber aller Menschen ist. Es wird ganz wichtig sein, dass Christen politisch leben, ihr Christsein in den Alltag hinein buchstabieren, damit die kleine Anna eine lebenswerte Zukunft hat, wird ihr Onkel was tun müssen. Damit unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben, werden wir was tun müssen und nicht einfach nur zugucken. Demnächst sind Wahlen.